Aussendung heute Richard III. Vom William Shakespeare. Ihr hört die Literatursendung von Radio Lora auf 104,5 MHz. Salut zusammen. Heute möchte ich euch die Tragödie König Richard III. Von William Shakespeare vorstellen. Das Geschichtsdrama, mit dem Shakespeare sich seinen ersten Ruhm erwarb, entstand zwischen 1592 und 1593. Es behandelt Vorgänge aus den 30 Jahre andauernden Rosenkriegen, der Auseinandersetzung der Häuser Lancaster und York um die Vorherrschaft in England. Als wichtigste Quelle benutzte Shakespeare Holinhead's Chronicles of England, Scotland and Ireland und Hall's The Union of Two Noble Families of Lancaster and York. In der Gestaltung Richards bei Shakespeare lässt sich von daher sehr gut die Differenzierungskunst Shakespeares beobachten, indem er Richard mit zugleich bewundernswerten, mitleidheischenden und widerwärtigen Eigenschaften ausstattete. Shakespeare ist ein politischer Stückeschreiber, nicht nur, versteht sich. In die Komödien und Tragödien spielt Politisches oft nur andeutungsweise hinein und auch dort, wo es vom Stoff her explizit um historisch-politische Machtkämpfe geht, sind diese immer eingebettet in größere Zusammenhänge. Kosmische und weltliche, private und psychologische, eröffnen sich Perspektiven und Dimensionen, die den dramatischen Stoff transzendieren. Ich lese zu Beginn ein paar Textstellen aus dem Buche »Politische Interpretationen« von Ekkehard Krippendorf. Er schreibt in seinem Bericht über den unaufhaltsamen Aufstieg des Herzogs von Gloucester unter anderem: König Richard III. Führt die Selbstzerstörung der Macht und des sie repräsentierenden Mächtigen durch die zu ihrem Erwerb eingesetzten amoralischen Mittel vor. Weil die Mittel verbrecherisch sind, kann der Zweck, die Stiftung einer dauerhaften und legitimen Herrschaft, nicht erreicht werden, so wie die derart gewonnene Krone ihrem Träger nicht Heil und Lust, sondern das Verderben und den Untergang bringt. Das ist nicht der gewissermaßen dramatisierte moralische Imperativ, demzufolge der Zweck die Mittel nicht heiligt, sondern es ist die psychologisch und politisch vorgeführte Beweisführung, dass böse Mittel von der Heuchelei über die Lüge bis zu Gewalt und Mord selbst einen guten Zweck notwendigerweise zum Verbrechen machen. Sie richten sich gegen ihren eigenen Urheber und zerstören sowohl ihn, den Menschen, in diesem Falle Richard Gloucester, als auch dessen Sache, hier die Dynastie des Hauses York. Wenn es eine gute, wohltätige, dem Volk dienende Regierung überhaupt geben kann, dann kann sie jedenfalls nicht auf den als Realpolitik geltenden und von ihren Protagonisten so legitimierten Praktiken des Machterwerbs beruhen, deren politische Tugendlehre, modern gesprochen Verantwortungsethik, heißt und im Interesse von höheren Werten und einer Staatsräson eigene, von den zwischenmenschlich gültigen Moralvorstellungen unterschiedene Bewertungskriterien beansprucht. Richard Gloucesters Aufstieg zur Macht beruht nicht primär darauf, dass er ein extremer Schurke und skrupelloser Verbrecher ist, sondern darauf, dass er die Skrupellosigkeit und die verbrecherischen Techniken des Machterwerbs bereits vorgefunden, als zum politischen Geschäft selbstverständlich dazugehörig gewissermaßen mit seiner Klasse mitbekommen hat. Sein Aufstieg bis an die Spitze ist unaufhaltsam, weil er der Intelligenteste, der Klassenbeste unter seinesgleichen, den Politikern ist, die im Grunde alle so wie er ihre Handlungen nicht von gesinnungsethischen Maßstäben orientieren. Der Herzog von Gloucester ist Fleisch von ihrem Fleisch und in jedem seiner Mitspieler steckt ein kleiner Richard III. Insofern ist dies auch ein Stück über die Aporien der Realpolitik. Es ist eine, man wird sagen dürfen, Shakespeares erste durchkomponierte Variation zum Thema gewaltgegründeter politischer Macht von Menschen über Menschen. Ins Bild gehört auch die Rolle der opportunistischen Kirche, die ein sicheres Gespür dafür hat, wer das Machtrennen gewinnen wird und wem sie sich darum bei Zeiten gefällig zeigen muss. Shakespeare findet dafür die erhellende kleine Episode mit den Erdbeeren aus dem Garten des Bischofs Eli für Richard wiederum nur ein Testfall, denn als der beflissene Bischof sie bringt, ist jener gar nicht mehr daran interessiert. Ungern, wenn überhaupt, erinnern sich jedoch die Herrschenden später ihrer Steigbügelhalter und der bösen Mittel, mit denen sie sich haben dienen lassen. Auch Richard Gloucester war einst ein Art Buckingham gewesen, woran er die ihn jetzt beschimpfende Ex-Königin Margaret erinnert. Bevor ihr Königin wart, ja, oder euer Mann König, war ich ein Packpferd in seinen großen Geschäften, ein Ausrotter seiner stolzen Feinde. Die Welt der Macht, die Machtsphäre, die politische Klasse ist eine Männerwelt, die von der durchgängigen Verachtung der Frau lebt und in der Instrumentalisierung der Liebe ihre Wahrheit hat, darin auf ihren Begriff kommt. Instrumentalisierung der Liebe heißt zugleich Instrumentalisierung der Sexualität. Richard ist zwar von Natur ein Krüppel, aber über sexuelle Attraktivität verfügt er gleichwohl und spielt sie bewusst aus. So gibt Anne später zu, ihr erlegen zu sein. Liebe spielt dabei keine Rolle. Die Herrschaft von Menschen über Menschen, die in jeder Herrschaft angelegte Instrumentalisierung von Menschen, deren Erniedrigung zum politischen Zweck, das schließt wirkliche Liebe, das heißt Gleichwertigkeit, Partnerschaft, Gegenseitigkeit, Solidarität, kurz Menschlichkeit aus. An Richards nur zugespitzter, aber für seine gesamte Klasse charakteristischer Unmenschlichkeit, am Erfolg dieser Mittel, aber auch an der letztlichen Selbstzerstörung solcher Herrschaft, wird dieser Zusammenhang des Unvereinbaren von Shakespeare vorgeführt. Und es sind die Frauen, nicht die nach und nach besiegten Männer, die schließlich einsehen und aussprechen, dass die Zugehörigkeit zu den Herrschenden das Regieren nicht nur unglücklich macht, sondern selbst ein Unglück ist. Obwohl Shakespeares Richard III. Als Typus des großen politischen Schurken, des skrupellosen Machtmenschen in die Folklore-Mythologie eingegangen ist, und obwohl Shakespeare dieses Stück ganz offensichtlich als ein transhistorisches politisches Lehrstück konzipiert hat, ist der Titelheld doch nicht ein reiner Typus, keine Verkörperung einer Charaktereigenschaft wie etwa die Figuren Molières und schon gar keine Karikatur. Richard Gloucester bleibt ein unverwechselbares Individuum, ein Mensch, widersprüchlich, komplex, vielfältig in seinen Anlagen, dunkel, bei aller kalten Rationalität ein Getriebener und Leidender. Der Liebesverzicht, mit dem er seine politische Karriere beginnt und auf den er so stolz ist, der verhüllt vor ihm selbst ein Leiden, ein zutiefst gestörtes Verhältnis zu den Mitmenschen. Die körperliche Deformation ist vor allem als Metapher, als Gleichnis dieser Störung zu verstehen. Die Macht über andere Menschen anzustreben, setzt ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst und zu den Mitmenschen voraus. Der politische Machtwille enthält immer im Kern etwas Krankhaftes. Der schlimme Traum vor der entscheidenden letzten Schlacht, da ihm die Geister der Ermordeten erscheinen und ihn verfluchen, bringt den erwachend wachen Richard an den Rand der Verzweiflung und zur kurz aufblitzenden Einsicht in die unmenschliche Lieblosigkeit, die der höchste Gipfel errungener Macht letztlich bedeutet. Richard liebt Richard, das heißt, ich bin ich. Es gibt kein Geschöpf, das mich liebt, und wenn ich sterbe, wird mich keine Seele bemitleiden. Die Welt der Macht ist eine lieblose Welt von abhängigen Opportunisten, von heuchelnden Neidern und raffinierten Gegnern, die alle nur auf ihre eigene Chance warten. Das Wort Bruder hat sich ihr ebenso selbst diskretiert wie die ständigen verlogenen Anreden vom süßen Prinzen, dem gütigen Tyrell, den edlen Herzögen, noblen Lords und so weiter. Nur Richard kann Richard wirklich lieben, das heißt also niemanden. Macht und Liebe ist hier nicht weniger als eine Metapher für Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit, für Partnerschaft und eine Menschlichkeit, die ihren Zweck in sich selber trägt. Sie schließen einander letztlich aus. Deswegen war Richard auch so weit, ja, so hoch gekommen, weil er in diesem Verzicht konsequent war. Ist der Mächtige aber in Not, wird er sich darum auf niemanden wirklich verlassen können. Richards erste Frage, als er am Morgen nach dem Albtraum und vor der Schlacht geweckt wird: Werden sich unsere Freunde alles als wahr erweisen? Und gleich danach: Zwischen den Zelten will ich den Lauscher spielen, um zu hören, ob welche sich von mir zurückziehen wollen. Dass Richard sich dann allein und alleingelassen tapfer schlägt, dass er alles andere als ein Feigling ist, unterstreicht erneut seine dunkle Größe. Auch wenn wir ihn als kritisches Publikum, als Beobachter einer verabscheuungswürdigen politischen Karriere erleichtert endlich fallen sehen, stünde Richard am Ende als ein um sein Leben bettelnder Schwächling da, hätten also die Herrschenden nicht Qualitäten, die, wenn auch mit Liebes- und Menschlichkeitsverzicht erkauft, eine gewisse, das zivile Leben konstatierende Aura des Bedeutenden, des Ungewöhnlichen, der Größe verbreiteten, so könnte das Schauspiel des Politischen gar nicht stattfinden, weder auf der Bühne des Theaters noch auf der der Gesellschaft. Beim Ersteren sind die Eintrittspreise allerdings kalkulierbar und freiwillig zu zahlen. Der Preis für Letztere hingegen ist leider unberechenbar und obligatorisch. Im Spiel der Politik geht es um die Macht, um die Krone. Am Ende der Schlacht verfängt sie sich, der Legende nach, in einem Busch, wo Richmond sie dann findet und sich aufsetzt. Ehe Richard zu Tode kam, war er bereit gewesen, sein Königreich dafür hinzugeben, nur um noch einen kurzen Augenblick länger den sinnlosen und verlorenen Kampf fortzuführen. Ein Pferd, ein Pferd! Mein Königreich für ein Pferd! Mit dieser extrem verkürzten Metapher für die letztliche Sinn- und Wertlosigkeit von Krone und Macht, der vielleicht subtilsten und tiefsten Zeile des Stückes Godard, lässt Shakespeare den intelligentesten und erfolgreichsten Machiavellisten seiner Klasse das Leben enden. Es war, so darf und muss der betrachtende Zuschauer des Politikschauspiels das Gesehene und Geschehene zusammenfassen, dem machtgierigen Richard immer nur um sich selbst gegangen, nicht um irgendwelche höheren Zwecke und gesellschaftliche Ideale, von denen alle politischen Führer uns so gern überzeugen wollen. Nein, Richard ist auch darin ein ehrlicher Politiker, nämlich nicht etwa vorzugeben, der erste Diener seines Staates zu sein. Er ist offen und unverhohlen dessen erster Besitzer. Und mit seinem Besitz kann man ja bekanntlich machen, was man für richtig hält. So war er, jetzt in die Enge getrieben, bereit, diesen wieder abzustoßen für den lächerlichen Preis eines Pferdes. Königreich oder Pferd, es ist beides letztlich dasselbe in den Augen des Machtbesessenen, der beim politischen Aufstieg jede menschliche Orientierung, jeden Sinn für Proportionen und damit schließlich auch sich selbst verloren hat. Er war nicht der erste und wird auch nicht der letzte Herrschende sein, dem sein Land im Grunde nicht mehr wert ist als ein Pferd, auf dem man in dem Krieg dem Ruhme zureitet. Er ist nicht der erste und auch nicht der letzte Regierende, der sein Land lieber ruinierte, verschleuderte und zugrunde gehen ließ, als dass er eine ruinöse Herrschaft aufgäbe und abträte. Für den großen Führer sind die Völker und Staaten letztlich niemals etwas anderes als die Reitpferde ihres Nachruhms, ihrer Gloire, ihrer historischen Größe. Auf ihren Pferden sitzend, blicken sie seit Jahrhunderten einander gleichend, zu Monumenten verewigt von den öffentlichen Plätzen der großen Städte auf uns herab. Genauer, sie blicken über uns hinweg, über das austauschbare Menschenmaterial, aus dem sie sich ihre historische Bedeutung konstruiert haben. Bis heute werden wir von denen regiert, die in den Fußstapfen der vielen früheren Richards getreten sind, auch wenn sie das nicht zugeben können und wollen. Die ungeminderte Attraktivität des über 400 Jahre alten Stückes dürfte nicht zuletzt von dieser politischen Kontinuität herrühren. König Richard III. An einem Nachmittag geht Richard, Herzog von Gloucester, durch die Straßen Londons. Richard, von Natur hässlich und missgestaltet, beschließt, ein Bösewicht zu werden. Und humpelnd schlägt er den Weg ein zu einem öffentlichen Platze.
Jetzt bricht durch diesen Winter unseres Missvergnügens die Sonne! Mächtig übers Haus der Jod! Wir wollten alle, die einst diesen Toten längst begraben schon im Meeresschoß. Auf unserer Stirn der Lorbeerkranz des Siegs. Der Waffenhaufen ist ein Monument. Der Marsch der Krieger weicht im Tänzerschritt. Und Kriegsgeschrei klingt jetzt nach frohen Feste. Der Krieg streicht sich die Faltenfratze glatt. Und statt auf Stahl gezäumt Pferd, die Seelen unserer Feinde zu erschrecken, schwimmt er von Grazie sich ins Zimmer einer Dame. Dort spielt er laut und sehr verführerisch. Doch ich,
Werkzeugtricks. Nicht sehr geübt im Kokettieren mit Spiegeln. Unbeholfen, ohne feine Formen, um Hurentätze zu hofieren. Ich, Graf der Kraft, ums gute Gleichmaß, dem die Natur die Schönheit vorenthielt, aus Pechdosen, halbfertig, und zwar so lahm und unansehnlich, dass Götter kläffen in Gichtern vorbei. Ja, ich kann diesen Friedenstralala keinen Spaß entreißen, als in der Sonne meinen Schatten sehen und breit zu reden mein Krüppelleib. Yeah. Weil ich den Liebhaber nicht spielen kann, habe ich den Dreckskerl aufzuführen. Und Hass! Die eitlen Freuden dieser Zeit. Ich habe die Fallen aufgestellt und sie versteckt in Prophezeiungen. Beleidigungen, Traum, zu hetzen meinen Bruder Clarence auf den König Eduard, dass die zerfleischen sich im Todeshass.
Richard gelingt es, zwischen Clarence, seinem Bruder, und dem regierenden König Edward IV. Einen tödlichen Hass zu wecken durch Schmähschriften und Verleumdungen. Der König lässt daraufhin Clarence verhaften. Königliche Wachen werfen ihn in den Tower und Richard verspricht seinem Bruder heuchlerisch, dass er sich für seine Freiheit beim König persönlich einsetzen werde. In Wirklichkeit aber plant Richard einen Besuch beim König, um Lügen über seinen Bruder zu verbreiten, damit dieser ermordet wird. Dabei überlegt er sich auch schon, wie er, König Edward, vom Throne stürzen könnte. Vor ein paar Tagen ermordete er Prinzessin Annas Vater, König Heinrich VI., und ihren Ehemann Prinz Eduard. Skrupellos nimmt er sich nun vor, die Stelle des ermordeten Prinz Eduard einzunehmen und um die Hand Prinzessin Annas zu werben. Als der Trauerzug für König Heinrich VI. Durch die Straßen Londons zieht, stört der Bösewicht Richard die Trauerfeier. Prinzessin Anna weiß, dass er der Mörder der Toten ist und unter Verwünschungen und Fluchen möchte sie Richard mit dem Schwert umbringen. Dieser hält ihr, Liebeserklärungen machend, seine entblößte Brust hin. Doch Prinzessin Anna will diese Mordtat nicht begehen. Noch benommen von dem Tod ihres Ehemannes und ihres Vaters lässt sie sich umstimmen und Richard, ihre momentane Schwäche nutzend, meint sarkastisch, ward je in solcher Laune ein Weib gefreit.
Halt, Träger! Setz die Leiche ab.
Welche schwarze Hexe zaubert diesen Teufel her?
Hexkarre! Setz die Leiche ab. Mach zur Leiche, den der nicht gehorcht.
Mein Herr, zurück und lassen Sie den Sarg vorbei.
Verfluchter! Bleib stehen, wenn ich's befehle.
Uns aus dem Weg, ekeliger Höllenknecht! Ah! Über seinen Leib. Doch seine Seele kriegst du nicht. Geh weg! Zur Hölle hast du uns die Welt gemacht. Wenn dich ereitert deine Grausamkeit, sieh auf dies Beispiel deiner Schlechtereien.
Böse will. Verflucht den Segen.
Du kennst, Dreckskerl, die Gottesregel nicht. Kein Tier so wild, dass es nicht etwas Mitleid spürt.
Ich spür gar keins.
Nun gibt darum kein Tier.
Oh, wunderbar, wenn Teufel sprechen war.
Oh, wunderbar, wenn Engel sprühen vor Zorn. Du schönstes Bildnis einer Frau, von all den schlimmen Taten, die du nennst, mich selber freizusprechen heute, Punkt für Punkt.
Gestatte, du schlimmste Fäulnis eines Mannes, für all die schlimmen Taten, die du kennst, dich zu verfluchen heute, Punkt für Punkt.
Du schöner, als mein Mund dich sagen kann. Lass Zeit mir, zu entschuldigen mich selbst.
Du fauler, als ein Herz denken kann, red von Verzeihung nicht. Häng dich auf!
Gesetzlich war es nicht.
Gesetzt? Sie sind nicht tot, doch sind sie schon, und zwar durch deine Hand.
Anna, ich habe deinen Mann nicht umgebracht.
Gelogen wie gedruckt. Die Königin Margret sah dein Schwert noch nass von seinem Blut. Dein Blutinstinkt wird immer wach, wenn es ans Schlachten geht. Hast du nicht auch diesen König umgebracht? Für den feigen Mord. Oh, er war sanft, so gütig und so treu.
Darum sehr geeignet für den lieben Gott.
Jawohl! Er ist beim lieben Gott, dahin kommst du nie.
Wir sollten mir dankbar für die Hilfe sein. Denn da oben passt er besser hin als hier.
Und du nur in die Hölle, nirgends sonst.
Ja, und noch einen Ort weiß ich. Verzeih.
Der Kerker.
Dein Schlafzimmer.
Du sollst in keinem Zimmer Ruhe finden.
Das werde ich auch nicht. Bist du geliebt bei dir?
Das hoffe ich.
Das weiß ich. Doch ist nicht der
der Grund war für den Tod der zwei Plantagenets, Heinrich und Eduard, genauso schuldig wie der Mann, der es tat.
Du warst der Grund und der es tat.
Deine Schönheit war der Grund, dass ich es tat. Den Tod der ganzen Welt nehme ich auf mich.
Würde ich das glauben, Mörder, dann schärfe ich mir mit diesen Nägeln alle Schönheit vom Gesicht.
Dann wäre ich lieber blind. Hände weg von deiner Schönheit. So wie die Welt nur von der Sonne lebt, so ich von ihr. Sie ist mein Tag, mein Leben.
Nacht überschatte deinen Tag, Tod dein Leben.
Verfluch dich selbst nicht, Schöne. Bist doch beides.
Ich wollte, ich wär's. So rächen mich an dir.
Dich rächen an dem Menschen, der dich liebt.
Mich rächen an dem Witwenmacher
hier. Anna, der dich zur Witwe machte, tat's dir, zu dem besseren Mann zu helfen.
Ein besserer? Der atmet nicht auf diesem Stern.
Der lebt. Ha, der dich besser liebt als der.
Wo?
Hier. Warum spuckst du mich an?
Wär's doch Gift. Das Richtige für dich.
Ich wollte das raus. Ich will einfach tun. So jetzt werde ich lebendig umgebracht. Ich hab nie angebettelt, Feind und Freund. Doch jetzt, wo es um deine Schönheit geht, da wird mein Herz zum Bettler, Knecht mein Mund. Leer deinen Mund nicht Hohn. Es macht zum Küssen schön, nicht zur Grausamkeit. Anna, wenn Rache statt Verzeihen dein Herz regiert, sieh hier, nimm dieses gut geschliffene Messer. Stech's, wenn du willst, in diese treue Brust und grab die Seele frei, die dich so liebt. Ich flehe auf Knie dich um meinen Tod. Nein, schwanke nicht! Ich bin der Mörder, Heinrich! Doch deine Schönheit trieb mich zu dem Mord! Nein, bring mich um! Ich starre auf Eduard ab. Ich starre, aber war dein schön Gesicht! Heb auf das Schwert nochmal. Oder nie.
Steh auf. Heuchler. Ja, ich wünsch dir Tod. Doch will ich deshalb nicht dein Henker sein.
Befiehl mich selbst zu töten und ich tu's. Sofort wird diese Hand, wie die aus Liebe den Geliebten nahm, aus Liebe eine größere Liebe töten. An beiden Tod bist, nur du schuldig sein.
Ich wünsch, ich kenn dein Herz.
Auf meiner Zunge liegt's.
Hab Angst. Sind beide falsch.
Dann war nie einer treu.
Gut, gut. Steck ein dein Schwert.
Sag erst, dass Frieden ist.
Das wirst du später sehen.
ich in Hoffnung sein.
Ich hoffe, jeder ist's.
Trage diesen Ring von mir.
Nehmen heißt geben nicht.
Schau, wie mein Ring einschließt deinen Finger, so schließt dein Busen ein, mein armes Herz. Trag beides mit dir, beides ist ja dein. Und wenn dein armer, teurer Knecht noch eins von deiner lieben Hand erbitten darf, dann wäre sein Glück für immer ewig.
Was ist es?
Ach, dass du zur Hand gibst, diese schlimme Arbeit, dem, der den tiefsten Grund zur Trauer hat. Und dich sofort zu meinem Schloss begibst, wo ich, nachdem ich ehrfurchtsvoll begraben, den guten König, dich mit gebotener Schuld begrüßen will. Gewähr mir diese Gunst.
Aus ganzem Herzen. Und es macht froh zu sehen, dass du so voll von Reue bist. Komm, wir gehen jetzt.
Anna! Anna! Sag mir, leb wohl.
So viel verdienst du nicht. Doch da im Schmeicheln du mein Lehrer bist, stell dir doch vor, ich sagte schon, leb wohl.
Ach, bleib je in dieser Laune ein Weib gefreit. Bleib je in dieser Laune ein Weib geworden? Ja, ich will sie haben! Aber nicht zu lang. Was? Ich? Mörder ihres Mannes und seines Vaters auch. Ihr Herz zu nehmen, so von Hass gebleicht, den Mund mit Flüchen voll, das Auge nass, und dort im Blut der Zeuge ihrer Wut. Gott, mein Aussehen und ihr Hass sind gegen mich. Auf meiner Seite nur der Teufel und mein Lügenmaul. Die Waben um die Braut und strecken sie. Ja, alles gegen mich. Ah. Ihren Mann? 3 Monde ist es her, dass ich ihn schlug voll Wut in Tewkesbury. Solch einen wunderschönen Gentleman wird diese große Welt nie wiedersehen. Doch senkt sie trotzdem ihren Blick auf mich. Auf mich, der nicht dem halben Edward gleicht. Auf mich, der hinkt und schlimm verkrüppelt ist. Mein Herzogtum werde wieder mag. Ich unterschätze mich selbst und mein Pferd. Hirn, steh mir bei. Sie sieht, ich kann das nicht. Mich für den schönsten aller Männer an. Ich will in einen Spiegel investieren. Und 20 Schneider nehme ich mir in Dienst. Die sollen im Mode schneidern, die mich schmücken. Ich bin selbst schon so verliebt gemacht, mich in mich selbst. Dann soll's auch teuer sein. Doch vorher lege ich den da in sein Grab.
und heul mich dann bei meiner Liebsten aus.